Emily. Kurz nachdem mir dieser Geschmack ein zweites Mal in die Kehle gestiegen war, von der anderen Seite her diesmal, lag er vor mir, in der Kloschüssel. Mein erster Sieg des Tages. Wie um ein Vakuum in mir zu füllen, hatte ich mir zwei Croissants mit so viel Butter und Schokolade wie nur möglich in den Leib gepflanzt, hab alle Säfte und Kaffee und Wasser durcheinander getrunken, nur um mein hässliches Kind in der Wärme meines Magens über den kalten Flur zu geleiten und es dort, keine 5 Minuten später, in die Welt zurückzuspucken, in eine Kloschüssel. Das ist der erste Sieg meines Tages. Denn kniend auf dem Fußboden, die Arme auf dem mit Urin und Schamhaaren beschmierten Porzellanrand aufstützend, wurde L in meinem Rücken auf der anderen Seite der Wand fetter. Drüben, in der Küche. Dort warfen sie sich kleine Ferkeleien oder Beschimpfungen zu, spielten mit ihren Füßen in den Genitalien des Gegenübers oder schwiegen sich mit einer Boshaftigkeit an, die in den Ohren stach. Wie immer. Wie jeden Tag. Sie aßen und spielten. Ich kniete hier und erbrach mir meinen Sieg, erbrach mich ein Stückchen weiter in Richtung Ziel. Wie immer öffnete ich die Badezimmertür, kurz nachdem ich ihren Namen für mich gehört hatte. Emmy, so nannten sie mich, zum Abschied, jeden Morgen, sonst hörte ich ihren Namen für mich nur selten. Wenn ich zurückkam in die Küche, waren sie schon weg. Ich musste 1 Stunde später aus dem Haus, stand aber nur 1/2 Stunde später auf, damit ich noch mit ihnen frühstücken konnte. Sie wachten auf, deckten den Frühstückstisch und duschten, zogen sich an, bereiteten sich jeder auf seine Weise auf den bevorstehenden Tag vor, schminkten sich oder machten Liegestützen, taten all das in 1/2 Stunde, ihrer 1/2 Stunde. In einem geheimen Rhythmus, der nur ihnen gehörte, den ich nicht kannte, obwohl er so perfekt und harmonisch war, so eingespielt und sicher, dass er nie versagte und alles immer rechtzeitig fertig wurde. Seit fast 4 Jahren, die wir 3 nun zusammen wohnen, besteht dieser Rhythmus. Und nie gab es eine Änderung, eine Verzögerung, eine Verschiebung, ausgenommen Urlaube, Dienstreisen, Feiertage. Bereits in der Schule hatten L und ich uns für gemeinsames Wohnen entschieden. Vielmehr hatte L entschieden, aber ich war froh gewesen über diese Entscheidung, froh, nicht allein die Zukunft bestreiten zu müssen. 1/2 Jahr lag zwischen Schule und Beginn unserer Ausbildung, 1/2 Jahr, das wir nicht teilten, 1/2 Jahr, das ich mit Urlaub verbrachte und L mit Männern. Von einem, Hauke, konnte sie sich dann nicht mehr trennen und so mussten wir eine Wohnung suchen, in der auch er Platz fand. So aßen wir Morgen für Morgen miteinander. Sie frühstückten, trugen dabei irgendwelche Kämpfe aus, die in der letzten Nacht begonnen worden waren, liebten sich über den Tisch hinweg, ihre schlecht gespielte Leidenschaft nur sporadisch zurückhaltend. Ich beobachtete und sorgte dafür, dass gegessen wurde. Ich war die, die in ihren Augenwinkeln am Rande saß. Die, wann immer sie nicht da war, das Gleichgewicht des Bildes störte, so stellte ich es mir vor. Ich saß und wohnte im toten Winkel ihrer Aufmerksamkeit. Aber das machte ich mir zunutze, denn dort bereitete ich meinen Auftritt vor. Meine Aufgabe war es, den Tisch abzuräumen, den sie sorgsam angerichtet hatten. So prüfte ich Morgen für Morgen die Anordnung der Dinge auf dem Tisch, diesem Ergebnis ihres geheimen Rhythmus. Als könnte ich, wie bei einer Bildanalyse, an jedem achtlos dahingeworfenen Stück Gurke, jeder ausgedrückten Zigarette den Gedanken hinter dem Pinselstrich erkennen, wenn ich nur lang genug nachdächte. Und so kam ich oft zu spät zur Arbeit, weil ich da saß, auf ihrem Platz, mit geschlossenen Augen, mich an ihre Bewegungen erinnerte und sie vorsichtig nachzeichnete. Ich erinnerte mich an seine Reaktionen, filterte und übte. Ich nahm den Rest ihrer Zigarette aus dem Aschenbecher, prüfte die Farbe ihres Lippenstiftes, betrachtete die Bissspuren ihrer Schneidezähne im Filter und sagte mir ihren Rhythmus auf. Kaffee, Zigarette und erst dann das Frühstück. Ich hasste es, wie sie da saß und mich lächelnd betrachtete, den schwarzen Kaffee in der einen, die Zigarette in der anderen Hand, wie sie beides in umständlichen Gesten abwechselnd zum Mund führte, während ich, wohl ein bisschen verschämt vornübergebeugt, fraß. Hinter ihrem Lächeln, das so wohlwollend aussah, verbarg sich eine gehässige Freude über die Anzahl der Kalorien, die Einlass in mich fand. aber die Freude würde ihr irgendwann im Halse stecken bleiben, denn ich gebar mein hässliches Kind keine 5 Minuten später. Ich trennte mich von ihm, riss es aus meinem Körper, wo es nicht bleiben wollte, holte es schnell wieder hervor, ehe irgendwelche Enzyme, irgendwelche Bausteine aus ihnen herausspalten konnten, die sich bei mir einnisten sollten, wie Elle plante, damit ich niemals Konkurrenz würde und auf ewig die kleine beste Freundin bliebe, die, übergewichtig und schüchtern, verschämt in der Ecke steht und zu ihr steht und ihr gut steht. Wie lange schon sah ich ihr zu, wusste, wann sie was tat und mit welchem Ziel, kannte all die kleinen Regeln und Rhythmen, und irgendwann begann ich sie zu verachten für ihren kleinen Geist. Vielleicht war das Startsignal zum Angriff blasen. Hauke hingegen, da war ich mir sehr sicher, liebte sie für ihren Rhythmus, Grund genug, ihn immer und immer wieder von innen gegen meine Lieder zu werfen, aufzusagen, nachzuspielen. In seinen Augen muss sie großartig ausgesehen haben. Elle wusste, wie sie stehen musste, um gut auszusehen. Sie wusste zu sitzen und zu liegen. Sie setzte sich auf einen Stuhl und gab ein Versprechen ab. Wortlos. Eine über Jahre eingeübte Choreografie, virtuos vorgespielt, in Varianten jeden Morgen. »Kitty, Kitty«, sagte sie von Zeit zu Zeit, und die graue, dürre Katze streifte schnurrend um Tisch und Stuhlbeine, bis sie vor ihr stehen blieb, hob dann den Kopf und setzte zum Sprung an, landete sanft auf ihrem Schoß und Hand und Katzenkopf fuhren in einer eingeübten Gegenbewegung eine Zeit lang aneinander, begleitet von eben diesem Schnurren, das immer lauter wurde und direkt aus Els Kopf zu stammen schien. Diese Katze schien ein ausgelagerter Teil ihrer Seele zu sein, ein externes Ich, das ihr zur Hilfe eilte, sobald ihr Langeweile drohte. Es ließ sie nie im Stich, gehorchte, als sei es gedankengesteuert. Es rundete alles an ihr ab, jede Bewegung, ließ sie geschmeidig erscheinen, wie die Katze selbst, wenn sie über das Waschbecken sprang etwa oder lautlos durch angelehnte Türen schlich. Diese Katze war ja eine Sicherheit, mit der im Rücken sie in Ruhe haben konnte in allem, in der ich ihr einfach nicht nachkam. Sollte sie je in eine Verlegenheit geraten, hatte sie immer noch ihre Katze. Und sie kam so gut wie nie in eine Verlegenheit. Als gäbe es keine unbeholfenen Bewegungen, kein verlegenes Gähnen, das dann doch keins wurde und in Peinlichkeit hätte enden können. Kein hilfloses Umherblicken, als wüsste sie immer wohin mit ihren Augen. Als gäbe es immer etwas zu sagen. So hatte sie also immer etwas zu tun, strich ihre Haare ins Gesicht, zwirbelte Strähnen zurecht, dann wieder die Haare aus dem Gesicht. Auch die Zigarette in der Hand gab Sicherheit. Eine Zigarette, damit die Hand nicht nutzlos herumhängen möge, oder eben, es rettete die Katze, führte ihre Hand, zog banal alle Aufmerksamkeit auf sich, befreite von angespanntem Schweigen. Ihr Rauchen war den Anblick wert. Sie legte den Ellbogen auf der Lehne ab, verdrehte dabei den Oberkörper, sodass das T-Shirt an ihren Brüsten spannte. Die Zigarette hing lässig zwischen Zeige und Mittelfinger, während sie über ihre Schulter blickte und tat, als schaue sie nach etwas Bestimmtem, dort hinter ihrer Schulter. Dabei justierte sie nur ihr Gesicht neu, kaschierte ihren Überbiss, indem sie die Zahnreihen aufeinander schob, schürzte die Lippen leicht wie lüsterne Frauen in einer Coke-Light-Werbung. Sie spannte die Nasenflügel an, ganz leicht nur, zog sie kaum merklich Richtung Mund, gefiel sich allem Anschein nach mit Stupsnase besser. Dazu der leicht gelangweilte, teilnahmslose Blick und auch die Lider in Feinarbeit, ganz leicht gesenkt, eine Prise Schlafzimmer darin. Sie verstand es morgens, wenn die Blicke noch langsam sind, die Zeit für sich zu nutzen und sich einzubrennen in die verschlafenen Pupillen ihrer Mitmenschen, wie ein zu langer Blick in die Sonne. Sie legte sich mit ihrer Schönheit wie eine Schablone über fremde Netzhäute, um sie zu begleiten, den Tag über bis zum Abend, bereit, alle zufälligen Begegnungen, die der Tag mit sich brachte, in den Schatten zu stellen. Und ich verstand, warum Hauke ihre Show so sehr genoss. Sie war für ihn und nur für ihn. Ich war eine zufällige Zuschauerin. Eine ständige zwar, aber dennoch eine zufällige, austauschbare, ja, ungewollte. Sicher, es fiel ihr leichter, das Posieren mit mehr Zuschauern im Rücken, und doch beachtete sie mich nicht, und er noch viel weniger. Und das war meine Chance.
Thank you.
Ich wischte meinen Mund mit Klopapier sauber, danach die Tränen von den Wangen, trocknete die Augen. Ich stand auf, spülte den Mund aus, putzte lange meine Zähne. Sie hatte weiße Zähne. Unter meinen Achseln bildete sich in regelmäßigen Abständen ein Geruch, der mich an früher erinnerte. Ich nahm die Sprühflasche mit ihrem Duft von dem kleinen Holzregal und verteilte ihn großzügig unter meinen Armen. Danach stellte ich ihn behutsam zurück. Es gab dabei eine feste Reihenfolge. Links die Bürste mit ihren kastanienbraunen Haaren, darin, kopfüber, ein Kamm. Daneben ein kleines Täschchen mit Maniküre-Zubehör, Tuben und Sprühdosen für das Haar. Und ganz rechts am Rand, mit dem meisten Platz, als seien sie besonders wichtig, das Fläschchen Achselduft, daneben ihr Parfüm. Luise, so lasse ich mich nennen auf der Arbeit. Luise, rufen sie. Komm, wir machen Pause. Ich stecke den Pinsel in das Glas mit Terpentin, ich lege den Deckel locker auf den Eimer mit Farbe, ich schließe kurz die Augen und ich überlege. Erst umdrehen und zu ihnen laufen, mich hinsetzen, nach einer Lehne suchen, den Oberkörper leicht verdrehen, dann die Zigarette und im Notfall die Haare. Gelangweilt umherblicken, ich bin Interessanteres gewohnt. Bis man mich fragt, bis man wissen will von mir irgendwas, bis man hören will, nicht ertragen kann, dass ich mich langweile mit ihnen, denn das wirft schlechtes Licht auf sie, so eine wie ich, sich langweilend mit ihnen. Also bitten sie mich freundlich zu sich. Ich kann es mir aussuchen, ein wenig lächeln zum Beispiel oder eine Augenbraue heben verächtlich. Erzähl, sagen sie, Luise, was hast du gemacht am Wochenende? Und ich blicke in die Runde, Jan und Klaas und Sandra, die mit mir hier eingestellt wurde. Klaas, der Vater, und Jan, der mich verschlingt mit seinen Blicken, Lehrling, der unser Geheimnis teilt, dem ich von Zeit zu Zeit einen Blick zuwerfe, um mich mit ihm zu verbünden. Es ist immer gut, Verbündete zu haben, hatte sie gesagt, einmal, und sich verraten. Was ich nicht sage? Abgenommen und geübt, fließende Bewegungen im Tanz zu ihrem Lied. Was ich sage? Prag ist eine andere Welt. Was ich nicht sage? Hinterherdenken, folgend Schritt für Schritt. Finger auf der Landkarte und dem Stadtplan, wo und was sie gegessen haben, wie sie geschlafen und was sie geredet haben. Ich führe die Zigarette zum Mund. Sie genießen die Pause, es klappt immer besser. Ihr verrauchter Duft aus meinem Mund, was ich sage? Naja, Karlsbrücke Hand in Hand, ihr wisst schon, traumhaft. Für mich ist Prag die Stadt der Liebe, nicht Paris, nicht Venedig. Was ich nicht sage, einmal mit Mutter München für ein Wochenende, Oma wohnt in Hildesheim, im Sommer manchmal Ostsee, einmal Dänemark, nicht Frankreich, nicht Italien, niemals Tschechien. Was ich sage, und ihr? Oberkiefer auf dem Unterkiefer verziehen sich meine leicht geschürzten Lippen zu ihrem Lächeln. Ich drehe eine Strähne zwischen Daumen und Zeigefinger, ich blicke mich um. »Och«, sagt Klaas, »bis Prag habe ich nicht geschafft.« Er lächelt und blickt entschuldigend, »aber, naja, hier war ja auch schönes Wetter.« Jan und Sandra, vorsichtig nickend, sehen nur wenig in meine Richtung. Ich drücke die Zigarette in einer Drehbewegung aus, beuge mich dabei vor mit angespanntem Gesicht. Jan besieht meine Brust, das ist mein Geschenk, das ihn an mich bindet. Ich blicke ihn wimpernschlaglang an. Mein Mundwinkel zuckt, war es ein Lächeln oder ein Versehen? Ich stehe auf, mein Hohlkreuz lässt den Stoff an meinem Hintern sich spannen. Ich fühle es, wie den Blick. Darunter war sie grün, die Wand, und das Grün kommt immer wieder durch, schon der dritte Anstrich. Man sollte das Haus tapezieren von außen. So stark ist das Grün nicht, dass es auch eine Tapete noch durchdringen könnte, wie jetzt die dritte Schicht des Weiß. Samt Mint, ein After-Eight-Kuss. Fassaden kann man nicht tapezieren, nur mühsam die einzelnen Schichten Farbe auftragen, immer in der Hoffnung, dass diese die letzte sein wird, kein alter Farbschimmer sich durch den neuen Anstrich beißt und seine hässliche, verwitterte Vergangenheit verrät. Sie sitzen immer noch unten, sehen mir zu, wie ich auf das Gerüst steige, in geübten Bewegungen, die nicht ihre sind. Hier ist mein Gebiet. Wie ich den Farbtopf öffne, den Pinsel abstreife, eintauche, abstreife, wie ich die Farbe gleichmäßig auf die vorherige Schicht auftrage in überschaubaren Flächen, um bei so viel Weiß den Überblick nicht zu verlieren, wie ich auf- und abstreiche, um die Farbe besser zu verteilen, um Nasen zu vermeiden. Ich hoffe, es ist die letzte Schicht. »Kitty sieht nicht gut aus«, sagt Elle, »kaum, dass sie wieder in der Wohnung ist.« Es ist ein Vorwurf. »Natürlich sieht Kitty nicht gut aus, sie hat kein Essen bekommen am Wochenende. Sie hat nichts essen wollen, sag ich. Vielleicht solltest du sie mal zum Tierarzt bringen.« Sie haben mir ein kleines Bildchen von der Karlsbrücke mitgebracht, halb so groß wie eine Postkarte vielleicht, hinter dünnem Glas. Es ist auf der Reise schon zweimal gebrochen. Der Rahmen, schwarzes Isolierband, hält es mit letzter Kraft zusammen. Ein schönes Foto, Sepia, Prag im Nebel, als wäre ich nicht dabei gewesen. 3 Tage Prag. Für mich 2 Nächte in ihrem Bett, ihr Morgenkleid auf meiner Haut, Pullover, T-Shirts, Oberteile, Hosen, ihre zweite Haut passt auch mir. Ich habe viel gelernt. Während sie turtelten, sich stritten, gelangweilt durch die viel zu schöne Altstadt schritten, ein Pärchen eben, das schon viel zu lang zusammen ist, weniger aus Liebe als aus Obsession. Ich denke sie mir fickend in ihrem Doppelbett im Zweierzimmer einer immer noch recht billigen Prager Pension, die Matratze weich, Schaumstoff vermutlich, nicht auf einem Rost, sondern auf einem nachgebenden Metallnetz, seine kräftigen Stöße federn allzu sehr nach, da bin ich sicher. Ein weißer Vorhang vor dem Fenster zum Hinterhof, vielleicht eine Plastikblume, bräunliche Gardinen, zu jeder Seite ein Nachttisch mit Lampe, ein Kleiderschrank. Ein Schlafzimmer wie zu Hause, in dem ich mich etwa zur selben Zeit räkelte, nur einfacher, hässlicher, ärmlicher. Ich hatte den großen Spiegel aus dem Flur geholt, er stand vor mir, während ich L übte. Meine Zunge strich von der linken Seite meiner Oberlippe zur rechten. Ich kniete mit Hohlkreuz in der Mitte des Bettes, die Ellbogen stützte ich langsam auf der Matratze ab, mein Po reckte sich in ihrem Tanga dem Spiegel entgegen. Ich ließ mich zur Seite rollen, übte es mit gespreizten, angewinkelten Schenkeln, stellte mir Hauke dazwischen vor, seine Brust, sein Kopf über mir. Geschmeidige Bewegungen, ob tanzen oder ficken, sie war geschmeidig und ich wurde es. Auf dem Rücken, wie dicht bekomme ich meine Schenkel an den Oberkörper, auf dem Bauch, ein Bein lang, das andere wie eine Echse zur Seite gewinkelt, er auf mir, seine Krallen in meinem Fleisch. Sie hatte einmal zu mir gesagt, man darf ihn nicht einfach machen lassen, er mag es von hinten, aber das darf man sich nicht gefallen lassen, verstehst du, Emmy? Ein Mann nimmt sich, was er bekommen kann, man muss fordern und sich ebenfalls nehmen, man muss ihn überraschen, sonst benutzt er einen. Manchmal, ja, manchmal, da lass ihn sich nehmen und gib ihm, was er will. Aber lass dich nicht benutzen, verstehst du? Ich dankte ihr für ihren Ratschlag. Manchmal plaudert sie, wenn sie meint, wir müssten uns nahe sein, nicht nur räumlich. Ich übte das Tanzen in ihren Kleidern. Ich legte ihre Musik auf, erinnerte mich mit geschlossenen Augen an die eingespeicherten Bewegungen, die sie mir gerne zeigte, in Diskos oder auf Partys, mit einem Lächeln im Gesicht. Sie schleppte mich gerne mit, tat, als würde sie mir einen Gefallen tun. Nun komm schon, sagte sie dann, heute machen wir was los. Und wenn ich dann die Nase rümpfte, pflegte sie mich in den Arm zu nehmen, von der Seite, einarmig. Ihre Nase zeigte dann auf meine Wange. Ich sah sie nicht an. Sie schüttelte mich ein wenig, gerade so, dass mein Kopf hin und her wippte. Wir zwei, sagte sie dann. Nun sei kein Spielverderber. Und ich fühlte mich unweigerlich wie eine kleine Schwester, die aus Gnade mitgenommen werden soll. Wie früher, heuchelte sie. Als ob es früher anders gewesen wäre. Es ging um sie, um was sonst. Sie konnte schlecht allein losgehen. Um befreit zu tanzen, brauchte sie jemanden, der ihr nicht die Show stahl, der sie beobachtete, den sie zwischen den Liedern anlächeln konnte, der, erst einmal auf die Tanzfläche gezerrt, tapfer durchhielt, halbherzig die eigenen Gliedmaßen zu fremden Takten bewegend ihre Kür durch die eigene Unzulänglichkeit betonte. Danach ging es besser. Eine Samstagnacht hielt für gewöhnlich bis zum kommenden Donnerstag, so lange erinnerte sie sich, so lange war sie gewillt, sich mir dankbar zu zeigen für meine Unterstützung. So lange teilten wir ihre gemeinsame Geschichte. So lange band sie mich in den Rest ihres Lebens ein. Sie bezahlte mich mit Aufmerksamkeit. Zum Wochenende wurde es glücklicherweise wieder normal. Ich durfte wieder die mir angestammte Rolle übernehmen, dabei zu sein nämlich, anwesend vielmehr. Inzwischen verstand ich ihre Bewegungen, kopierte nicht blindlings, erkannte ein Muster dahinter, das sich anwenden ließ, auch auf unbekannte Lieder, zumindest solange sie nicht aus einem völlig fremden Milieu kamen. Die Beinarbeit, stellte ich fest, bereitete mir noch die meisten Schwierigkeiten, aber ich freute mich über meine Fortschritte. In ihrer Verkleidung spürte ich, war anderes möglich. In meinen schlichten Kleidern sahen ihre Bewegungen unbeholfen aus, anmaßend und unpassend. Ich hatte nicht gewusst, dass Bewegungen mit der Verkleidung abgestimmt sein wollen. Jetzt leuchtete es mir ein. Wie ich so dastand, die Hände um meinen Kopf kreisen ließ, zum ersten Mal Gefallen fand am Tanz, den ich bisher als Nagelprobe erlebt hatte, als heikle Selbstinszenierung, verbunden mit Konzentration, sicher, aber nie mit Lust, schlich Kitty herein. Streifte an der weißen Wand entlang, mit Katzenbuckel und erhobenem Schwanz, und ich geriet ins Stocken. Kein Wunder, Publikum. Ich musste mich schnell entscheiden. Sollte ich froh sein über diesen abgemilderten Test, ein erstes Publikum, dessen Urteil mir egal sein konnte, oder sollte ich sie fortjagen und für mich sein? Ich entschied, vor ihr zu tanzen, drehte mich im Kreis, setzte die Füße sachte und bedacht, ihre Augen im Blick, unsicher, ob sie überhaupt imstande war zu begreifen, was ich tat. Ich durchschnitt mit meinen Händen die Luft und gewann an Sicherheit, bis sie sich niederließ und mich betrachtete. Ihre Augen ruhten auf mir und ich fragte mich, was will diese Katze von mir? Eine Katze guckt keinem tanzenden Menschen zu, so etwas tun Katzen einfach nicht, und ihre Augen kamen mir bekannt vor. Es war, als würde die Katze fremde Augen spazieren tragen, um mich zu fragen, was tust du in diesem Schlafzimmer, in dem du nichts zu suchen hast, in Els Unterwäsche, ihren Kleidern? Warum schüttelst du deinen Körper in ihren Bewegungen? Die Katze saß da und betrachtete mich, und meine runden Bewegungen wurden eckiger. Kittys Blick zerteilte sie. Ich geriet ins Stocken. Sie wendete den Blick nicht ab. Els Blick. Ich sagte mir, sie kann es niemals irgendwem berichten. Und doch, dachte ich, trug sie Els Augen. Was, wenn El in ihr saß und mich so sah? Die Musik lief weiter, meine Beine wollten ihr folgen, doch Els Augen in diesem Katzenkopf lähmten mich, hielten mich fest. Ich konnte mich nicht weiter bewegen. Ich musste mich hinknien. Ich fauchte Kitty an. Sie starrte stumm zurück. Ich fauchte und hatte Angst, sie würde gleich laut loslachen, mit ihrem schrillen, verächtlichen Lachen. Ich zitterte und Kitty besah mich, als speicherte sie meine peinliche Vorführung minutiös. Ohne darüber nachgedacht zu haben, keine Sekunde lang, schlug meine Hand in ihren Nacken, drückte sie zu Boden und riss die überschüssige Haut in ihrem Nacken zusammen. Kitty zeigte Zähne. Ich zitterte, aus Angst, Els Stimme würde mich im nächsten Moment zurechtweisen. Ich riss Kitty in die Höhe. Sie fauchte nicht, zeigte stumm ihr prächtiges Gebiss, vermutlich nur, weil ich ihr die Haut für ein verächtliches Katzengesicht raubte und im Nacken sammelte. Wohin mit der Katze? Ich riss die oberste Schublade der Kommode mit Haukes Hemden auf und stopfte sie mit der rechten hinein, wie einen Schlafsack in den immer zu kleinen Beutel, und drückte sie mit der linken wieder zu. Ich drehte die Musik lauter, um Kittys dumpfes Schreien nicht zu hören, doch die Lautstärke half nichts. Es war einmal in mein Ohr gedrungen und es wollte nicht mehr verschwinden. Tanzen konnte ich nicht. Zu Katzengewimmer aus der Kommode kann man nicht tanzen. Ich wollte die Schublade nie wieder öffnen, nie wieder. Denn wie sollten wir uns danach benehmen, die Katze und ich? Wie sollte es danach weitergehen? Ich beschloss, fernzusehen. Irgendeinen Film und vielleicht in einer Werbepause die Schublade im Vorbeigehen ein wenig zu öffnen, sollte sie sich selbst befreien. Ich wollte nicht mit ansehen, wie sie aus der Schublade stieg, fauchend oder mit erhobenem Kopf, womöglich ein Siegerlächeln über die Katzenfratze gestreckt. Und so tat ich es. Setzte mich vor den Fernseher, achtete dabei darauf, den Ellbogen aufzustützen und mein T-Shirt sich spannen zu lassen. Keine Unachtsamkeiten, mein größter Feind bin ich selbst. Ging dann in der Werbepause in die Küche, schnitt dicke Stücke französischer Salami und deutscher Fleischwurst in eine Schale, nahm reichlich Remoulade-Eiersalat, Schokolade und Pudding für den Nachtisch, fand noch Gummibärchen, stellte alles auf ein Tablett, das ich auf der rechten balancierte, und riss die Schublade im Vorbeigehen mit der linken ein Stückchen aus der Kommode. Sie würde kämpfen müssen, viel Platz hatte ich ihm nicht gegeben. Mein Herz ging schnell, so schnell wie nach Horrorfilmen früher, nach denen man immer noch einmal aufs Klo musste und sich nicht traute, sich umzublicken und doch verfolgt wurde, höchstwahrscheinlich. Ich war froh, dass eine Katze keine Tür öffnen kann, und behielt sie doch im Auge. Ich verschlang die Wurst, den Eiersalat, Pudding und Schokolade, ohne nachzudenken, dann, bei den Gummibärchen angelangt, bekam ich es mit der Angst zu tun. Wäre ich gleich fertig, sagte ich mir, wäre ich gezwungen, die Tür zu öffnen und auf Klo zu gehen. Ich sparte sie mir noch eine Weile auf, dann fühlte ich, wie mein gieriger Magen sich auf das zukünftige Fett zu stürzen begann, es zersetzen und für den Abtransport unter die Haut bereit machen wollte. Ich musste los, sonst war alles umsonst. Ich stopfte drei Hände Gummibärchen in meinen Mund, zerkaute sie grob, so würde ich Zeit gewinnen. Kein Magen der Welt kann in so kurzer Zeit halbe Gummibärchen in einen fetten Arsch verwandeln, und wenn er es noch so schlecht mit einem meint. Ich legte die Hand auf die Klinke. Ich fürchtete, Kitty wäre nicht mehr allein. Elle würde an ihrer Seite stehen. Ich öffnete langsam die Tür. Sicher, gleich würde es ein Gewitter geben. Ich riss die Tür auf, sah von Kitty nur noch den Rest einer angstvollen Bewegung. Sie sprang in die Küche. Ich hatte gewonnen. Mein Magen klammerte sich fest an der Masse, die ich ihm zur Anschauung vorgeworfen hatte, wollte nicht loslassen, arbeitete gegen meine Liebe, wollte offensichtlich auf ewig mit mir allein bleiben, ohne Hauke. Zwei Finger tief im Rachen schob ich den Verschlussdeckel der Speiseröhre ungeduldig hin und her, drückte meinen Bauch, so langsam wurde die Zeit knapp. Im Notfall hilft Milch, 1 Liter etwa, oder Butter in großen Stücken, aber das würde bedeuten, in die Küche zu gehen, und dort wartete Kitty mit ihrem vorwurfsvollen Blick, den sie sich von L abgeschaut haben musste. Also nahm ich meine Zahnbürste und schob mir den Griff tief in die Speiseröhre. Als es aus mir herausfloss, dachte ich, es ist komisch, sich von innen her zu modellieren. Es wäre so viel einfacher, ein Speckstein zu sein, der nicht mühsam und mit zeitlicher Verzögerung von innen her gestaltet werden will, sondern von außen einfach mit Pfeile und Säge zu bearbeiten ist. Ich spülte den Mund, bürstete meine Zähne mit ihrer Creme, ihrem Geruch. Sie hatte weiße Zähne. Ich nahm ihr Parfüm und ihren Achselduft, wie um die Katze in der Küche gnädig zu stimmen. Da kam mir eine Idee. Ich öffnete vorsichtig die Tür, schlich mich wieder in ihr Schlafzimmer und zog mir ihre Kleider an, ihre Unterwäsche, einen leichten schwarzen Rock mit großen Blütenblättern darauf, einen schwarzen Wollpullover mit hohem Kragen, ärmellos, ein rotes Kopftuch. Ich roch wie sie, ich bewegte mich wie sie, ich trug ihre Kleider, meine Figur war besser als ihre inzwischen. Es wurde Zeit für Kitty, dass sie einsah. Meine Schritte in Richtung Küche waren sicherer. Ich trug ihren wohlgewählten Panzer, nicht weiter meine willkürlich gegriffenen Kleider, die mich versteckt hielten und nicht zeigten. Als ich mit angehaltenem Atem vorsichtig um die Ecke zur Küche bog, hörte ich ein Fauchen. Die graue Katze zischte durch meine Beine, ich erschrak und hielt einen Schrei mit meiner linken in meinem Mund fest. Sie wollte einfach keine Einsicht zeigen. Sie benahm sich wie ein kleines Kind, beharrte darauf, Recht zu haben, ohne den veränderten Umständen Rechnung zu tragen. So bekam Kitty kein Essen mehr, zumindest solange Elle und Hauke noch in Prag sein sollten. Ich öffnete das kleine Küchenfenster zum Hinterhof und schleuderte die kleinen Trockenfuttersternchen und das gelierte Fleisch mit einem Löffel über den Zaun des nächsten Mietshauses. Ihren Wassertopf ließ ich stehen, er war nicht einmal halb voll, sollte die Katze lernen, einzuteilen. Mit lauten, donnernden Schritten setzte ich wieder zum Bad über. Die Katze hatte sich irgendwo verkrochen. Ich stellte mir ihr Zittern vor bei jedem Aufschlagen von Els hohen Hackenschuhen, ein Geräusch, zu dessen Takt Kitty früher feine Tänze durch Menschenbeine über Regale und Stühle hinweg aufgeführt hatte. Diese Schuhe waren einmal ihre Freunde gewesen. Jetzt starksten sie feindlich durch eine Wohnung, die auch einmal die ihre gewesen sein musste. Aus der Kommode im Flur nahm ich die lange gesammelten leeren Fotodöschen, Plastik- und Glasfläschchen hastig zwischen die Hände und warf sie ins Waschbecken im Bad. Ich schloss die Tür, die Katze sollte nicht auch nur ahnen, was ich vorhatte. Ich öffnete ein jedes Behältnis, spülte es noch einmal aus und trocknete es ab. Dann drehte ich alle Verschlüsse von Els kleinen Geruchsfläschchen, markierte die Füllstände mit einem wasserlöslichen Stift und füllte jeweils die Hälfte ihrer Gerüche in meine Behältnisse ab, die ich sorgsam verschloss und in einem Schuhkarton unter meinem Bett aufbewahrte. Als alles verstaut war, füllte ich ihre Gerüche neu auf, mit Wasser. Ihr Duft wurde dünner, fahler, er verflog innerhalb kurzer Zeit, und einen winzigen Schuss Essig, der einen kaum merklichen, säuerlichen Stich in der Nase hinterließ. Sie würde riechen wie ein Hauch von sich selbst, wie ihre eigene, miese Kopie, deren schlechtes Gewissen sich säuerlich durch ihren billigen Geruch beißt, von innen. Ich verschloss alle Fläschchen mit einem Lächeln und wischte die Markierungen von ihren Hälsen. Ich riss die Haare aus ihrem Kamm und ihrer Bürste, verstaute sie in einem weiteren Fotodöschen, bürstete dann meine eigenen Haare, die vom bräunlichen in ein Hennerot übergingen. Ich beschloss, in die Stadt zu gehen. Es gab noch einiges zu erledigen. Die Katze hatte ich ins Schlafzimmer getrieben und sie dort eingeschlossen. Dort sollte sie bleiben, bis Elle und Hauke zurückkamen. Dort sollte sie pinkeln und scheißen und kotzen von mir aus in das Schlafzimmer ihrer einzigen Verbündeten oder es nicht tun und verrecken an den eigenen Exkrementen, wenn das überhaupt möglich ist. In der üblichen Verkleidung verließ ich die Wohnung und lief in die Stadt. Das Gehen auf Els Schuhen fiel mir anfangs schwer, doch ich merkte, wie schnell mein Körper sich an Els Bewegungen erinnerte und meine eigenen runder und geschmeidiger wurden. Zuweilen musste ich eine Zigarette zu Hilfe nehmen und hier und da Strähnen ins Gesicht und anschließend wieder hinauszwirbeln. Doch alles in allem gefiel ich mir sehr gut. Ich ging in einen Supermarkt und kaufte Waschmittel und Bleiche, und als ich zahlen wollte, bemerkte ich, dass ein junger Mann mir von draußen zusah, wie ich mein Geld aus dem Portemonnaie holte und die Münzen langsam in die leere Hand der Kassiererin fallen ließ. Es war Jan, und er grinste breit, als ich aus dem Supermarkt kam und an ihm vorbeilief, als hätte ich ihn nicht gesehen. Er kam hinterher und fragte mich, was ich vorhabe. Ich blieb stehen, sah einen Moment in die Sonne. Ich überlegte kurz und nahm ihn an der Hand, sagte kein einziges Wort, lächelte ihn den ganzen Weg über nur zweimal an, um ihn aufzumuntern, damit er nicht ängstlich wurde. Und er, der anfänglich noch nicht hatte aufhören wollen zu fragen, hatte allmählich begriffen, beendete die Fragerei und folgte mir stumm und mit gesenktem Blick, wie ein kleines Kind an meiner Hand. Ich stieß ihn die Treppe hinauf, stieß ihn gegen meine Tür und schubste ihn in die Wohnung. Ich sah ihn nicht an und redete kein einziges Wort. Ich stieß ihn einfach weiter ins Schlafzimmer, schloss die Tür wieder, damit die Katze nicht verschwinden konnte, sondern alles mit ihren gestohlenen Augen mit ansehen musste. Ich setzte ihn aufs Bett und machte Musik an, führte ihm wortlos ihren Tanz zu ihrer Musik vor. Zwischen den Liedern zog ich mich langsam aus, bis ich schließlich auf das Bett kroch zu ihm mit Hohlkreuz und mich über die Seite rollte. Jetzt war es meine Choreografie, nicht länger ihre. Meine war runder, schöner. Jan zweifelte nicht einen Moment daran, dass jede Bewegung, jeder Blick, jeder Hauch meines Atems in sein Ohr, an seinem Hals entlang, dass die Bewegungen meiner Finger auf seinem Bein oder meine Küsse auch tatsächlich die meinen waren. Er ahnte nicht, dass sie geliehen waren, auf Lebenszeit nun, dass sie abgeguckt und perfektioniert waren, dass ich das gestohlene Fahrrad aufpoliert hatte, die alten verwaschenen Farben aufgefrischt hatte und es mit all diesen Mühen wie selbstverständlich in meinen Besitz übergegangen war. Blick auf die Katze probten wir, wie nah Hauke mir sein würde, wie ich Hauke näher kommen konnte, wie dicht ich meine Schenkel an seinen Oberkörper heranbekommen würde, wie ich ihn zu nehmen haben würde. Später sagte ich, »Nun sind wir Verbündete, Jan, verstehst du?« und sah wieder auf die Katze, die verstört unter einem ratternden Sessel am Fenster saß und sich nicht rührte. »Ich war dieses Wochenende in Prag, verstehst du?« Ich lächelte und sah ihn zum ersten Mal an, Jan mit dem roten Kopf, der nicht verstehen konnte, was mit ihm geschehen war. Er nickte, ich nickte, wir lächelten. »Und jetzt zieh dich an und geh und sag kein Wort, hörst du?« Jan sagte kein Wort, riss hastig seine Sachen an sich und stürzte aus der Wohnung. Ich nahm das Waschmittel aus der Tüte, versteckte es unter meinem Bett. Danach nahm ich die Bleiche, kippte sie in ihr Waschmittel und mischte die beiden Zutaten lange. Sie würde ausbleichen, langsam ihre Farben verlieren wie ihren Duft. Und ihre verstörte kleine Freundin Kitty schlich nicht mehr mutig und graziös durch ihre Wohnung, sondern ängstlich, kränklich, wie durch feindliches Gebiet. Sie hatte es eben nicht einsehen wollen.
»Wieso ist da kein Essen in ihrer Schüssel, wenn sie nichts isst?« fragt Elle.
»Was soll das heißen?« frage ich. »Meinst du, ich will deiner Katze was?«
»Ich hab gesagt, sie wollte nichts fressen.«
»Ja, aber wie willst du das wissen, wenn nichts in ihrer Schüssel ist? Ich meine, da kann sie ja nichts essen.«
»Ich hab's weggeschmissen, weil es angefangen hat zu stinken,« sage ich. »Sie hat es ja nicht angerührt.«
Elle blickt mich lange an, überlegt. Ich kämpfe mit einem leichten Grinsen und sie sagt, »Und du hast ihr nichts Neues zu fressen gegeben.«
»Was willst du von mir?« frage ich. »Es reicht.«
Ich drehe mich um. »Bring sie zum Tierarzt,« sage ich im Weggehen. In meinem Zimmer sitzend höre ich, wie Hauke kommen und sie trösten muss in der Küche. Ich höre ihr Schluchzen und nur den Klang ihrer Stimme, keine Worte, vorwurfsvoll. Ich gehe noch einmal in die Küche. Sie trinkt kaum noch. Außerdem war das Katzenklo sauber, als ich es neu streuen wollte, sage ich, und streiche mir Tränen aus dem Gesicht. Sie blicken mich aus großen Augen an.
»Ist nicht meine Schuld. Vielleicht solltet ihr nicht wegfahren, wenn eure sensible Katze es nicht ohne euch aushält.« Ich drehe mich um und nehme mit Hohlkreuz seine Buttermilch aus dem Kühlschrank. Ich fühle seinen Blick. Soll sie jammern. Sie macht es mir nur leichter. Und ich zähle rückwärts wieder aus mir heraus, was ich eben noch in mich hineingeschoben habe. Zuletzt und nun zuerst das Wasser, das sich bald mischt mit der oberen Schicht des Marzipans, das ich zuletzt gegessen habe. Davor und nun danach kommt paniertes, gebratenes Knoblauchei mit Remoulade. Zum Schluss noch ein Rest Trockenpflaume zu erahnen unter meiner Magensäure. Dass jeder Geschmack so eine hässliche Rückseite hat, denke ich. Finde es aber gerecht. Gute Gefühle gibt es auch nur im Tausch gegen schlechte. Ungerecht ist nur, dass man die Reihenfolge nie bestimmen kann. Ich würde es vorziehen, erst die Rückseite auf mich zu nehmen, erst das schlechte Gefühl. Sie ruft ihren Namen für mich. Ich antworte ja. Sie sagt, ich solle kommen, ganz schnell. Ich antworte ja, gleich. Mund abwischen, spülen, Zähne putzen, sie hat weiße Zähne. Was denn sei, frage ich. Nichts, sagt sie. Die Lippen gespitzt, sitzt aufrecht am Tisch und tippelt mit Zeige und Mittelfinger einen einfallslosen Takt auf dem Tisch. Und für nichts sollte ich so schnell kommen, frage ich gereizt. Wische noch einmal über meinen Mund, stelle mir dabei vor, wie sie in ein paar Tagen oder Wochen verdünnt vor mir sitzen wird und meine Pracht zu bewundern hat. Wie es sich anfühlen wird für sie. Nichts, meint der Tierarzt, sagt Elle. Nichts fehlt ihr. Nur was essen müsste sie mal wieder. Dann gib ihr was, sage ich und gehe in mein Zimmer. Sie gibt ihr was, das weiß ich, und die Katze wird mich auslachen, bald, wenn ich wieder schleiche, wie sie geschlichen ist. Und sie wieder tänzelt, wie ich getänzelt bin, als wir noch zu zweit waren. Aber sie freut sich zu früh. Essig auch für die Katze und Salz. Soll sie fressen und nicht trinken. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück salze ich ihren Fressnapf großzügig und rühre lange, dazu ein Spritzer Essig ins Katzenwasser. Katzen haben feine Nasen. Kitty wird's nicht mögen. Beim Frühstück wird geschwiegen. Kitty kommt nicht mehr in die Küche, nicht, wenn auch ich hier bin. Sie haben sich gestritten gestern Nacht, ich habe es gehört. Nun wird geschwiegen. Der Anfang ist gemacht. Ich sitze nicht mehr vornüber gebeugt und schaufele, ich sitze gerade in meiner Duftwolke und kaue langsam Zahnreihe auf Zahnreihe. Els Mund, mir gegenüber, saugt sich an ihrer Zigarette fest. Er hat Falten bekommen, so spitz ist er seit Tagen. Ihr Geruch ist dünner, ich weiß es. Ob sie es schon riechen? Die Katze wird es riechen, die veränderten Verhältnisse und muss verwirrt sein. Der Feind riecht wie der Freund riecht, als wäre seine Haltbarkeitsdauer überschritten, als wäre ein Loch in seinem Geruch, aus dem er ständig die alte Kraft verliert. Und auch das Wasser riecht feindlich, das Essen schmeckt seltsam, brennt im Magen und schreit nach dem feindlichen Wasser. In Els Rücken vibriert leise der Wasserkocher auf dem Deckel der Waschmaschine, die im Schleudergang ist. Unmerklich bleichen die Farben aus ihren Kleidern. Ich sitze hier und sie verfärbt sich selber. Ich brauche nichts dafür zu tun. Nur warten, warten, warten. Warten, bis Hauke die Farbverschiebung im Frühstücksgemälde entdeckt, bis er die Nüstern bläht und die Nasenspitze in meine Richtung hält und tiefer einatmet als auf ihrer Seite, bis er im Schaulaufen um seine Gunst keine Unterschiede mehr feststellen kann zwischen L und mir, bis sich Unsicherheiten bei ihr einschleichen, weil Kitty nicht mehr kommen kann. Leise erobere ich seinen Blick. Er wird mich entdecken, neu entdecken, betrachten zum ersten Mal und erstaunt sein. Ich bin vorbereitet. Der letzte Anstrich deckt. Wir überprüfen ein letztes Mal die Fassade im Morgenlicht und beschließen, das Gerüst nun abzubauen. Keinen Blick für Jan, Flüchtige bestenfalls für die anderen. Er möchte wissen, was das war, was dort mit ihm geschehen ist. Ich löse ein paar Schrauben, bevor ich antworte, noch immer ohne ihm einen Blick zu schenken. Du solltest gemerkt haben, was dort geschehen ist, sage ich. Und möchte er gerne wissen, wie geht's denn weiter mit uns, stottert er noch hinterher. Wieso zum Beispiel siehst du mich nicht an, Luise? Wir nehmen zwei Metallplatten zwischen uns, tragen sie zum Lader. Die Platten zwischen uns sehe ich ihm nun endlich in die Augen. Wenn es überhaupt irgendwie, irgendwie weitergehen soll, dann musst du mit den Fragen aufhören und mit dem Reden. Die Platten krachen auf den Boden, ich ziehe an ihm vorbei, wir bauen das Gerüst ab, dann ist Pause. Kitty, vielleicht vom Geruch fälschlicherweise angezogen, wartet hinter der Tür und springt eilig beiseite, als ich den Schlüssel zweimal gedreht habe und die Tür aufdrücke. Ihre Bewegungen wirken mühsam, Wassermangel. Wie lange kann eine Katze ohne Wasser auskommen? In der Küche weint Elle. Ich nehme eine Buttermilch aus dem Kühlschrank und will wieder gehen. »Wir haben uns gestritten«, kommt es aus ihrem spitzen Mund. »Aha«, sage ich und gehe. »Aha, ist das alles? Du bist meine Freundin, Emily.« »Aha«, sage ich noch einmal. »Willst du mich jetzt auch allein lassen? Haben denn alle beschlossen, mich allein zu lassen?« In meinem Zimmer ist es kühl, angenehm kühl. Ich greife unter das Bett, nehme ihre Düfte in die Hand, trage sie auf meine Haut auf, halte probeweise ihr Haar gegen meins. Ich verstaue alles wieder unter dem Bett, dann gehe ich zurück in die Küche. »Worum geht's denn?« frage ich betont beiläufig. »Was ist mit dir?« sagt sie. »Was soll sein? Erst quäle ich deine Katze und plötzlich bin ich deine beste Freundin.«
»Nein, so darfst du das nicht sehen, so habe ich das nicht gemeint.«
»Was habt ihr denn gestritten?«
»Ich hab«, stottert sie, »ich hab das Gefühl, weißt du, dass irgendwie...« »Ich glaube, ich verliere ihn, er ist so...«
»Aha«, sage ich, »tut mir echt leid für dich.« Ich stehe auf und gehe in mein angenehm kühles Zimmer.
»Prag war die Hölle«, ruft sie halblaut hinter mir her. »Prag war ein Traum«, sage ich in mein kühles Zimmer. »Prag war ein Traum.«
»Ein Frühstück ohne Hauke.«
»Wo ist Hauke?« frage ich.
»Hat bei Thomas geschlafen«, sagt sie. »Ihre Choreografie ist nun vergessen.«
Nicht viel ist übrig geblieben von Elle. Ein starrer Blick aus leeren Augen unter ungewaschenen Haaren. Ihre Hand mit der Zigarette. Aus ihrem Kaffeebecher, der auf ihrem linken, angewinkelten Knie steht, nimmt sie leise schlürfend kleine Schlucke.
»Musst du gar nicht zur Arbeit?« frage ich. Sie schüttelt nur den Kopf. Ihr Blick ändert sich dabei nicht.
Als ich heimkomme, sitzt sie noch immer da, am gedeckten Frühstückstisch. Noch in der Tür höre ich schon ihre erste Frage. »Wie soll es denn jetzt weitergehen?«
Kitty liegt vor ihr auf dem Boden. Sie läuft nicht mehr weg vor mir, obwohl sie gern würde. Aber es fehlt die Kraft.
»Die Katze hat Liebeskummer«, sagt Elle. »Sie trinkt nicht mehr. Sieh sie dir an.« Kitty, die elegante, schnurrende Katze, liegt auf dem schmierigen Küchenboden mit verklebten Augen, offenem Maul, müde hechelnd wie ein Hund in der Hitze. »Aus 4 macht 2«, sagt sie und stößt einen Lacher hervor.
»Ja«, sagt sie, und es tropft aus ihren Augen auf ihr verwaschenes Oberteil. »Ja, bald sind wir zu zweit.«
Angestrengt, so sieht es aus, wendet sie den Blick auf mich. »Zu zweit.«
»Wieso zu zweit?« Ich verstehe sie nicht ganz.
Kitty stirbt. Jetzt zittert ihre Stimme endlich und ihre Augen schwimmen und ihre Lider müssen zucken hin und her, damit sie nicht ertrinken, ihre Augen, ich warte.
»Und Hauke verlässt mich«, wirkt sie hervor.
Ich sage kein Wort.
»Wir passen nicht zusammen«, sagt er. »Wir seien zu verschieden, meine Launen, er kommt mit meiner Art nicht klar.«
»Er liebt mich nicht«, sagt er.
»Er zieht aus«,